Heute zu Gast bei Behind the Sea Frank Strecker. Frank ist der CEO von Scaling. Scaling ist ein Anbieter im Bereich Cloud Services und digitaler Transformation, also alles rund um das Thema Security, Cloud, AI, Data und Digital. Das gibt's bei Scaling und Scaling hat hier die richtigen Services im Angebot. Darüber haben wir natürlich ganz am Anfang vom Podcast einmal im Detail gesprochen, aber dann ging es natürlich wie immer auch um Franks seinen Werdegang. Der ist super spannend, wieder mal so eine IT-Story, die man nicht voraussagen hätte können. Er war ursprünglich eigentlich mal dem Weinhandel zugewandt, war Handballtrainer und hat sich dann über ein Trainee-Programm bei IBM, bei dem er sich eigentlich eher so zum Üben beworben hatte, in die IT reingearbeitet. Ja, das Ganze wollte er dann einmal 2 Jahre lang machen und wie das dann ausgegangen ist, das habt ihr schon so ein bisschen mitgekriegt und erfahren wir im Detail dann im Podcast. Wir haben sehr viel über Hiring, wie man die richtigen Leute gewinnt, gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie man sich vom Wettbewerb abgrenzt, was Fokus eigentlich genau bedeutet. Also sehr viele interessante Themen. Als ich Frank gefragt habe, wie er denn mit der schnellen und ständig steigenden Geschwindigkeit und Beschleunigung in der Tech-Branche umgeht, hat er nur geantwortet, ja, Geschwindigkeit macht mir Spaß. Also sehr, sehr spannende Persönlichkeit, toller Podcast. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein mit Frank Strecker, dem CEO von Scaling. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Frank, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, ja.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung hierher. Wir sind ja hier in Garching in eurer Zentrale. Stell dich einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, ich bin Frank Strecker. Ich bin der CEO der Scaling. Die Scaling ist ein Anbieter für Cloud- und Security-Lösungen.
Ja, sehr interessant. Wir gucken gleich mal rein, was natürlich die Scaling genau macht, um auch ein bisschen besser greifen zu können, was deine Rolle ist. Bevor wir da reinstarten, wie ist denn das C-Level aufgestellt und was hängt alles bei dir als CEO?
Am Ende vom Tag alles, weil alle Themen natürlich irgendwann beim CEO zusammenkommen.
Das stimmt.
Das heißt, wir haben ein Setup, dass wir natürlich einen CFO haben, wir haben eine Personal People and Culture Verantwortung und wir haben dann sogenannte Business Unit Leaders, die gewisse Geschäftsbereiche managen und meine Aufgabe, ich bin der Dompteur, der sicherstellt, dass das alles irgendwie in die richtige Richtung geht und alles zusammenpasst. Ja.
Dompteur ist auch gut, ich habe auch mal Gärtner gehört. Gärtner ist auch, dass alles sozusagen gedeihen kann und alles wachsen kann.
Auch ja, gedeihen und wachsen ist auch gut, gefällt mir. Mir gefällt das Wort Dompteur deshalb besser, weil ich glaube, in der Branche, in der wir sind, IT, ja. Da fällt mir bei Gärtner ein bisschen die Dynamik, die vielleicht ein Dompteur mehr hat, weil der permanent reagieren muss und agieren muss. Ja. Deshalb finde ich das, aber Gärtner passt natürlich genauso. Es hört sich ein bisschen strategischer an, vielleicht auch wie Dompteur, was sich sehr operativ anhört, ehrlicherweise. Ja,
ja nicht schlecht. Du hast schon gesagt, ihr habt Business Units. Wie ist denn die Scaling aufgeteilt und erklär uns nochmal ein bisschen mehr zum Geschäftsmodell?
Ja, also wir sind so aufgestellt, dass wir quasi uns positioniert haben, dass wenn ein Kunde im Rahmen seiner Digitalisierung und jeder digitalisiert ja gerade IT-Unterstützung, IT-Lösungen braucht, dass wir uns dann entsprechend mit unserem Portfolio einbringen, das gleiche bei Security, damit er eben diese Thematiken umsetzen kann, meistens in einem Mix mit eigenen Leuten, mit unseren Leuten oder auch Bereiche, die wir dann komplett für den Kunden machen. Und deshalb sind wir dann nach diesen Portfolio-Elementen aufgestellt, wie Security. Wir sind auch aufgestellt, dass wir das mit 2 großen amerikanischen Partnern machen, nämlich die Amazon Web Services und die Microsoft. Das heißt, wir sind auch aufgestellt, dass wir faktisch für beide Bereiche Units haben, die quasi dann diese Lösungen, die anbieten, so übersetzen, dass sie von Kunden Sinn machen.
Ja. Okay. Ist das reines Servicegeschäft oder ist es auch ein Produkt?
Ja, das ist eine... Es ist ein sehr starkes Servicegeschäft. Es ist aber auch ein Geschäft, wo du Services anbietest, also Offerings. Ich würde nicht von Produkt reden. Ein Produkt ist so 100% definiert. Wir machen Offerings. Zum Beispiel bieten wir einen SOC, also für ein Security, dass wir für die Kunden monitoren, die Security. Und das ist natürlich ein Standard-Offering, wir nennen das Standard-Offering. Aber ich glaube, Produkt hat vielleicht noch ein, zwei mehr Features, die ein Offering vom Offering unterscheiden.
Ja. Okay, verstanden. Also Security, Cloud, AI-Data hast du, glaube ich, auch genannt. Und Digitalisierung generell.
Genau, so. Und wichtig bei uns, wir sind jetzt nicht klassische Strategieberater, sondern wir verbrechen nicht nur Folien, wir setzen sie um. Das heißt, wenn wir versprechen, wir implementieren einen Chatbot oder eine AI-Lösung, dann ist das sicherlich ein Teil, ist das dann darzustellen, was wir denn machen, aber wir sind natürlich sehr stark technisch und setzen die Dinge um.
Ja.
Das heißt, ein Kunde zahlt uns dafür, dass wir bei ihm was umsetzen oder implementieren.
Okay, stark. Gut. Kannst du ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Wie viele Leute?
Ja, wir sind so knapp 600 Mitarbeiter, eine dreistellige Anzahl an Umsatz, also über 100 Millionen. Und von der Aufstellung sind wir zu ungefähr 50% in Deutschland und 50% der Mitarbeiter kommen aus anderen Ländern.
Okay, verstanden. Ja, spannend. Bevor wir sozusagen reingucken und auch mal so anschauen, was sind so deine Challenges und wie viel siehst du vielleicht auch Innovation, um dann natürlich zu verstehen, was sind deine Erfolgsrezepte, gucken wir uns doch mal an, wie bist du denn CEO von Scaling geworden? Fang gerne da an, wo du anfangen musst, damit man es versteht.
Ja, wie fange ich am besten an? Also wie bin ich in die IT-Industrie gekommen? Ich muss eigentlich der Einstieg, um so einen Job zu machen.
Ja.
Ich habe eigentlich ein klassisches Studium gemacht, technische BWL, also so eine Mischung aus Betriebswirtschaft und eben technisches Verständnis. Und war aber parallel Weinhändler und Handballspieler. Und hatte dann eigentlich ehrlicherweise überlegt, wie ich das verbinde, diesen Weinhandel vor allem mit dem Studium, was ja Betriebswirtschaft und Technik war. Und ich komme noch auf einer Zeit, da hatten wir Samstag dann immer die FAZ und die Süddeutsche gekauft und hat diese ganzen Dinger ausgeschnitten, um sich dann montags mit ganz normalem klassischen Bewerbungsmatte per Post zu bewerben. Und ich habe dann eigentlich Dinge gesucht, die das zusammenbringen. Also diesen Wein, dieses Weinthema, diesen Weinhandel. Ich hatte eine eigene Weinhandlung während dem Studium. Und eben dieses Thema, was ich im Studium gelernt habe. Ging viel um Make-or-Buy damals und solche Themen. Und hatte mich dann entschieden, ehrlicherweise, oder ich hatte das Ziel, bei einem großen Modehaus in Stuttgart, kennt ihr ja da wahrscheinlich, da gab es die Möglichkeit, ein Trainee zu machen.
Okay.
Und das wollte ich eigentlich machen, weil ich dachte, jetzt lernst du das 18 Monate so Handelstrainee von der Pike auf, dass du eben diesen ganzen Handelsthematik, weil Wein konnte ich glaube schon, nicht nur als Konsument, sondern natürlich auch von dem Thema, das ein total spannendes Thema ist, da habe ich auch verkaufen gelernt bei meiner Weinhandlung, wie man verkauft. Und hatte dann ein Angebot bei diesem Modehaus, ein Assessment Center zu machen. Ja. Und damit es funktioniert, hatte ich eine Einladung parallel aus einer dieser Ausschneideaktionen von der IBM von Assessment Center. Ja. Und ich habe dann, das weiß ich noch, es war Mittwoch, war das Assessment Center bei der IBM und freitags dann bei diesem Handelshaus. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt dahin, um zu üben, damit ich Freitag bei dem Handelshaus bestehe. Und war dann in der Session und ich war umzingelt von lauter IT-Lern. Also die haben alle von SAP geredet und von TCP/IP. Und ich weiß noch, war diese Vorstellungsrunde, das war ja immer so, das war, glaube ich, damals immer so Übungen, 12 fangen an und 3 kommen durch oder sowas.
Ja, okay.
Und ich war dann am Anfang nur gesagt vor lauter, weil ich irgendwie nicht erklären konnte, dass ich in Bombay SAP eingeführt habe. Ich habe dann erklärt, meine Hobbys sind Handball und Wein. Und es war eigentlich am Anfang ein ziemlich furchtbares Assessment Center, weil ich habe nicht mal die Fragestellung verstanden, was ich da jetzt vorstellen soll. Aber das war einer dieser Tage im Leben, die es manchmal gibt, wo du am Anfang denkst, gehe ich jetzt unauffällig raus aus diesem Gebäude oder mache ich jetzt halt mal weiter, und hatte dann irgendwie einen Lauf in dem Tag. Ja. Und das Ergebnis war, um das abzukürzen, abends haben die mir dann einen Vertrag hingelegt und haben gesagt, hallo Herr Strecker, danke, jetzt ist das finale Gespräch. Wissen Sie, was wir hier haben? Ich sage, nein, das ist Ihr Arbeitsvertrag. So, und dann dachte ich, okay, das Gehalt ist etwas besser in der IT wie im Handel. Du musst am Wochenende nicht arbeiten, was auch falsch war, by the way. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ändere jetzt meine Strategie. Also Strategie ist ja was sehr Strategisches. Ich ändere jetzt meine Strategie und mache einfach mal 2 Jahre jetzt IT. Und danach gehe ich dann wieder in die Weinbranche. Und jetzt kommt der Treppenwitz. Seither warte ich, dass die 2 Jahre rum sind.
Ja, okay.
So, und bin dann in der IBM. Fand das eigentlich echt eine coole Firma. Ja, es war eine sehr erfolgreiche IT-Firma. Die erfolgreiche IT-Firma damals. Und habe dann in der Anwendungsentwicklung angefangen, sehr saleslastig, immer diese Innovationsthemen gemacht und habe da auch so meine Grundlage dann bekommen, wie man, wenn man eine Firma managt, Philosophie. Das heißt, ich bin schon ein bisschen geprägt von der amerikanischen Kultur, die mir gut gefällt.
Ja.
Eher direkt, eher schnell, hat auch was mit Zahlen zu tun, Business. Mhm. Völlig überraschend. Auch ist wichtig. So. Und habe da so eine Karriere gemacht und fand dann IT total spannend im Lauf der Entwicklung. Warum? Weil es eben am Anfang, als ich angefangen habe, war das so ein bisschen eine Commodity. Also IT war immer so ein bisschen so, ich hatte immer das Gefühl, ich hatte viel diese Outsourcing-Deals damit gemacht, also von Unternehmen die ganze IT übernommen. Das hatte so ein bisschen was von der Wertschöpfung von der Kantine. Ja, so mein, also die Gefahr eben, ja, es war einfach ein Kostenfaktor.
Ja,
Meldsystem okay, muss halt funktionieren. Und als dann diese Clouden, die neuen Themen aufkamen, hat sich das auf einmal geändert. Und das fand ich super cool, weil auf einmal waren wir nicht mehr irgendwie ein Randbereich in den Unternehmen, sondern auf einmal war absehbar, dass wir eigentlich Core sind von Geschäftsmodellen. Mhm. Also heute ist ja alles IT-basiert, Digitalisierung ist IT, alles geht Richtung Software etc. Und das fand ich dann spannend. Also ich fand jetzt weniger spannend oder Verständnis ja jetzt die Bits und Bytes von einer Cloud-Lösung, sondern was damit alles passieren kann.
Ja, ja.
Und das fand ich cool. Das ist auch heute das, was mir Spaß macht, diese Herausforderung, die alle haben, dieser Übersetzungsleistung. Ja? Mhm. Also du hast IT und IT hat so viel Innovation, dass viele Kunden, wenn sie ehrlich sind, ja gar nicht mehr wissen, was das alles kann.
Ja.
Also was kann eine AI-Lösung? Ja,
ja
also
ja.
So. Und aber das eigentlich Spannende ist ja nicht, dass es IT ist und was die kann, sondern das eigentlich Spannende ist ja, was ergibt sich daraus an Geschäftsmodell für mich als Kunde? Oder so, und ich glaube, diejenigen, die es am besten schaffen, diese Schnittstelle zu besetzen, nämlich diese Übersetzung von Business in IT und IT in Business, die werden erfolgreich sein in Zukunft. Ja, und das ist für uns eine Herausforderung in der IT, weil wir eben unseren Kunden besser verstehen müssen. Wir müssen viel mehr Geschäftsprozesse, die Geschäftsmodelle der Kunden verstehen und müssen eben von IT übersetzen in Business. Und die Kunden müssen eben ein vernünftiges Maß an Verständnis haben für diese ganzen Technologien, um eben dann Ideen zu entwickeln, was das für ihr Business heißt.
Okay.
Und dann gibt es eben diese zweiten ganzen Schnittstellen, die ich total spannend finde. Deshalb, wie ich vorher gesagt habe, IT-Geschwindigkeit. IT hat hier eine ganz andere Philosophie wie jetzt klassische deutsche Industrie. Was ist IT? IT ist Try and Error. Wir sprechen von MVP, also Minimal Viable Product. Das bringen wir auf den Markt und das Produkt ist eigentlich noch gar nicht fertig. Und während wir das Produkt schon live ist, also als irgendein Omnichannel oder vielleicht ein ganz einfaches Thema, ein Internetportal, entwickeln wir ja weiter.
Mhm.
Ja, machen AB-Testing, gucken dann, was funktioniert besser. So, und das widerspricht natürlich jeglichem deutschen Grundverständnis von, bevor es nicht 100-mal getestet ist, bevor es nicht sicher ist, bevor ich nicht weiß, dass es in 3 Jahren auch noch funktioniert, mache ich nichts.
Mhm.
Und das finde ich das zweite Spannende an dieser Situation, dass wir uns eigentlich komplett alle umorientieren müssen, wie wir denken. Und jetzt auch wieder abgeschichtet. Natürlich gibt es Dinge, die müssen sicher sein, bevor sie rausgeht. Das will ich nicht sagen. Aber viel dieser Philosophie, also die Software im Auto, die muss ich weiterentwickeln. Ein Kunde würde heute nicht mehr akzeptieren, dass er, solange er das Auto fährt, er die gleiche Software hat. Also als es losging mit den Handys, musste man ja immer ein Handy kaufen und teilweise auf Halde, weil man gewusst hat, die nächsten 3 Jahre muss man das gleiche Nokia-Handy oder was auch immer benutzen.
Ja, ja.
Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also das heißt, auch das nähert sich so an. Also diese Denke, die reale Welt, die digitale Welt ist nicht mehr trennbar. Und das ist der Grund, warum ich dann doch länger wie 2 Jahre geblieben bin in der IT, weil es natürlich wahnsinnig spannend ist.
Ja,
weil es so eben diese Geschwindigkeit und immer was Neues und vielleicht auch eine Branche, bei der die Ersten waren, die ehrlich waren und gesagt haben, nicht das nächste Jahr, die nächste Transformation ist die schwierigste aller, aber dann wird alles gut, sondern die halt vielleicht ehrlich gesagt hat, es gibt eigentlich nur eine Transformation, um es die nächste zu geben, weil das Geschäftsmodell einfach Transformation ist. Ja.
So, das
und deshalb bin ich in der IT eher durch Zufall gekommen, ja, jetzt nicht, weil ich von klein auf irgendwelche Sachen programmiert habe, also ganz im Gegenteil, sondern weil ich dann irgendwie entdeckt habe, dass es halt ein total spannendes Thema ist und genau eben diese Übersetzung diesen Fähigkeiten in eben, was heißt das für einen Kunden, das heißt fürs Business. Wir machen viel AI, dann gibt es Lösungen von Microsoft, die wahrscheinlich jetzt viele haben und dann fängst du an, die zu benutzen und ich selber, weil das ist dann immer wichtig, wir können ja nicht unseren Kunden erklären, was sie machen, wenn wir es nicht selber anfangen zu tun und zu machen. Und dann fängst du auf einmal an, drüber nachzudenken, das Ding kann dir mal Mail schreiben, das Ding kann deine Folien machen, das Ding kannst du eigentlich für dich ins Meeting schicken, dass es für dich entscheidet und so.
Und dann geht ja auf einmal der Gedankenprozess los, was heißt das jetzt eigentlich morgen für mich? Mhm. Was heißt das eigentlich morgens für unser Geschäftsmodell? Was heißt das eigentlich, wenn morgen alle nur noch ihren Agenten reinschicken und dann die Agenten sich unterhalten und entscheiden? Also nur als Beispiel. Und dann geht er los zu überlegen, was sind eigentlich Geschäftsmodelle und wann wird es eigentlich wieder spannend? Ja. Das ist, glaube ich, das, wie gesagt, warum ich in der IT bin und geblieben bin. So, und dann eben, warum bin ich jetzt CEO und nicht irgendwie ein Business Developer? Weil wir einfach Komplexität Spaß macht. Also okay. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch technische BWL studiert, weil wir reine BWL wäre wahrscheinlich zu langweilig gewesen und reine Technik auch, aber ich fand das dann immer schon damals cool. Ich machte Vorlesungen über Marketing 4Ps und anschließend gehe ich in die Mechanikübung und berechne Kraftpfeile oder auch solche Themen. Ja. Also das heißt, diese Vielfalt, dass du morgens aufstehst, du weißt nie genau, was passiert, ob du ein Kundenthema hast, du hast vielleicht ein Mitarbeiterthema, ja, und dann aber irgendwie den Kopf wieder frei zu bekommen und eine Stunde später über Strategien zu reden und strategische Themen zu reden, das macht mir Spaß. Also ich glaube, ich mag Komplexität, ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine ehrliche Erkenntnis, weil viele immer sagen, Komplexität ist schlecht. Ich glaube nicht, dass Komplexität schlecht ist. Komplexität, wenn man sie falsch macht, kann einen erschlagen, aber es gibt halt Menschen, die vielleicht eher sehr spezifisch sind. Und es gibt Menschen, die eher diese Komplexität die mögen. Und ich glaube, da gehöre ich eben dazu.
Ja. Okay, sehr spannend. Ich habe zwei, drei Rückfragen zu deinem Werdegang. Erste Frage, wie hattest du einen Weinhandel? Habt ihr ein Weingut oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich komme aus einer Gegend, von Stuttgart, da wächst man mit der Muttermilch mit Wein auf. Also das hat aber damit nichts zu tun. Ich hatte im Handball, das Leben ist ja immer so ganz einfach, ich hatte im Handball einen Kollegen, der hatte das angefangen. Und er hat gefragt, ob ich ihm nicht helfen will. Denn ich weiß noch, meine erste Weinerfahrung war, ich habe den Wein ausgefahren, bin zu einem Restaurant und der im Restaurant sagte zu mir, die Roten bitte oben lassen und die Weißen ins Kühlhaus. Das Ergebnis war, ich habe die Kisten aufgerissen und habe gedacht, okay, so war ich. Sieht weiß aus, kommt ins Kühlhaus. Ja, und dann habe ich eben angefangen, dass mich das total interessiert hat. Ja. Und eben dieses Thema Wein auch im Verkauf. Also ich hatte immer Freitag, Samstag einen Laden, der dann offen war. Und habe mich da wirklich in das Sales-Thema herangetastet, weil das Gute damals war, die Kunden waren auch ziemlich unsicher bei Wein. Ja. Also ist vielleicht heute immer noch so, du hast ja nicht wie bei Bier zum Beispiel, kriegst du immer das Gleiche. Also wenn die Flasche kaufst, was drin ist, du hast Jahrgänge, du hast die Unterschiede, manchmal etwas das Thema mit diesem Alterung, ja, wo auch keiner so richtig weiß, was gilt jetzt hier, ist der zu jung, ist der zu alt. Und das hat mir aber tierisch Spaß gemacht, mit diesen Leuten dann zu erarbeiten. Und natürlich hat mir auch Spaß gemacht, logischerweise, dass ich dann selber viel probiert habe und viel gelernt habe. Ich hatte dann kurzfristig auch mal eine Freundin, der ihr Vater war Kellermeister. Ah. Das war dann auch eine sehr praktische Art, das zu lernen, weil der dann immer wieder verschiedene Dinge geschickt hat mit alten Holzfass, neues Holzfass und meiste Erhitzung, meiste Vergärung und solche Themen. Also das heißt, ich habe mich dann reingearbeitet. Das ist heute auch noch so, glaube ich, so eine Fähigkeit oder so eine Art, dass ich eigentlich schon, ich muss die Dinge schon verstehen. Und ich glaube jetzt wieder zurück auf IT, wenn du sie nicht verstehst, glaube ich, ist es schwierig, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, jemand, der so in so einer Tech-Branche ist, der braucht inhaltlichen Content von dem Thema. Also wenn man sich die ganzen Startups, das sind ja keine Startups, das sind ja jetzt große Unternehmen in den USA anschaut und man redet mit den CEOs, dann haben die halt einen wahnsinnigen Content. Mhm. Ja, ich sage jetzt keinen Namen, ich bin mal mit einem in der alten Firma, bin danach in die Telekom die Systems und bin dann mal mit dem Kunden, mit dem Partner in dessen Unternehmenschat 3 Stunden geflogen. Es war ein CEO und der hat mir 3 Stunden lang Software-Defined Networks erklärt und sowas. Und das meine ich. Also die Leute haben halt einen wahnsinnigen Content und ich glaube, das ist in der Tech-Branche wichtig, weil die Geschwindigkeit so hoch ist und weil du ein gutes Beurteilungsvermögen brauchst, was das denn bedeutet und was sich wieder ändert.
Ja, okay, verstanden. Zweite Rückfrage, wie bist du durch das Trainee Assessment Center gekommen, ohne die Aufgabenstellung zu verstehen?
Ich hatte eine Vorlesung, also erste Frage waren 5 Themen und ich habe die alle nicht verstanden. Und eins hieß Systems Management, was ehrlicherweise im Nachhinein was ganz anderes war. Und ich habe dann die anderen in dem Raum gefragt, was das wäre, ob das denn so Make or Buy wäre, weil ich hatte im Studium immer Make or Buy. Also damals war das das große Thema. Ja. Und dann sagten die alle ja, also war ich überzeugt, ich habe jetzt das richtige Thema, bin dann da reinmarschiert in diesen, auch meinen Vortrag gehalten und gesagt, guten Tag, ich habe gehört, Sie wollen Ihre IT outsourcen, und habe dann eine flammende theoretische Rede über Make-or-Buy gehalten, die ich halt vorher, glaube ich, bei einem großen Automobilkonzern in so einem Seminar hatte. Also, und ich habe dann später gefragt, den Kollegen, der mich, also meinen ersten Chef, der mich dann eingestellt hatte, warum er mich eingestellt hat, weil die anderen waren fähiger, und er sagte zu mir, mir war irgendwie nach 2 Stunden klar, dass du super in mein Team passt.
Okay.
Also manchmal ist die Welt ganz, also ganz einfach oder nicht einfach. Ja, hätte ich jetzt einen, wäre da jetzt einer, hätte da einer gesessen, der auf, komplett ein Programmierer gewollt hätte und so, dann klar, oder wäre das gewesen. Also manchmal ist ja gut, dass man gar nicht weiß, was gerade passiert in so einem Spielfilm, ja. Aber das ist, ich meine, das kann man natürlich jetzt ein paar Jahre später auch locker erklären, so eine Geschichte. Das hat mich am Anfang natürlich schon beschäftigt irgendwie. Ja.
Sehr gut. Ja. Dann die dritte, letzte Rückfrage. Du hast vorher, du sagst ja, die Geschwindigkeit in der Tech-Branche ist ja so. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem sich meine ganzen C-Level-Gäste immer beschäftigen. Wie kann man mit der Geschwindigkeit mithalten und sie auch akzeptieren, sage ich mal? Weil die ist ja einfach da. Das wird ja nicht jetzt plötzlich weniger werden. Mhm. Was ist denn so deine Strategie, um mit der Geschwindigkeit mitzuhalten und bleiben zu wollen?
Also man hat jeden Tag viele Herausforderungen. Die Geschwindigkeit habe ich nicht der Herausforderung, weil es macht Spaß.
Okay.
Ich finde es cool. Also ich informiere mich viel, ich lese viel über die neuen Sachen. Also ich meistens schaue ich, dass ich morgens mir wieder angucke, was es wieder Neues gibt, was die neuen Themen sind. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Techie, aber ich muss das halt so viel inhaltlich verstehen, dass ich irgendwie, dass ich das greifen kann.
Okay.
Also keine ganz blödes Beispiel, Quantencomputing, ja, du wirst groß in der IT, es gibt 1 und 0 und dann erklärt dir irgendeiner deiner Architekten, jetzt gibt es nicht nur 1 und 0, sondern alles dazwischen und dann ist es, kannst du intellektuell nachvollziehen, dass es dann viel, wenn das funktioniert, es ganz, ganz viel schnellere Möglichkeiten gibt zu rechnen. Ja. So, und deshalb ist es bei mir, das Geschwindigkeitsthema ist ehrlicherweise eher was mir Spaß macht. Ich habe auch nicht immer die Innovationsbereiche gemacht, also so ein Skill, den du dann aneignest. Was dann immer ja so eine Jagd ist. Also das neue Themen heißen ja immer zum Beispiel Wachstum. Das heißt, jetzt wieder auf Zahlen zu kommen, du musst jedes Jahr einen Hockeystick managen. Weil du kriegst das Wachstum natürlich nur hin, wenn die Zahlen im Jahr über hochgehen, was wieder so eine Jagd ist, so ein Geschwindigkeitsthema. Ja? Und es ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Morgen aufwache und mich freue, dass jetzt wieder der Hockeystick ansteht. Das ist nicht die Aussage. Aber grundsätzlich ist das was mir Spaß macht. Ich habe auch schon Legacy-Bereiche gemacht. Also ich hatte Riesenabteilungen auch in der Telekom T-Systems und in der IBM. Ich finde das eher langweilig, ehrlicherweise. So, weil das irgendwie so, das ist jetzt nicht einfacher, überhaupt nicht. Ich kann das nicht Aussage, aber mir gefällt diese Geschwindigkeit. Und ich meine, das ist für mich auch, was die IT ausmacht. Ja. Sonst würde ich wahrscheinlich was anderes machen, oder weiß es nicht. Ja.
Sehr gut. Ja, dann die Frage, die ich angekündigt habe. Was sind denn so deine Top 1-2 Challenges gerade in deiner Rolle, CEO, IT-Geschäft?
Ja, die Geschwindigkeit beinhaltet natürlich, jetzt um oft darauf aufzusetzen, dass du halt schon so einen Rollercoaster hast. Also du hast ein relativ, das ist ja kein extrem beständiges Geschäft. Also du hast natürlich permanent, bist permanent davon geprägt, dass es Änderungen gibt. Also wir machen zum Beispiel, ich sage so ein einfaches Beispiel, wir machen sowohl Managed Services, also was schon eher ein Recurring-Geschäft ist, aber wir machen natürlich viele Projekte. Also kennst du ja auch Time and Material-Geschäft. So. Ja. Und du hast ja in diesem Geschäft, gibt es zwei Probleme. Du hast zu viele Aufträge oder du hast zu viele Leute oder andersrum. So. Und eins hast du aber immer.
Ja.
So, das heißt, wie kriegst du das gebalanced, sowas? Ja? Also wie hast du einen strategischen View und trotzdem die richtige Geschwindigkeit, wie du agierst? Also das heißt, wir überprüfen ja zum Beispiel permanent die Geschwindigkeit der Hirings. Ja, ist es jetzt die richtige? Sind wir zu langsam, weil wir dann nicht mehr staffen können? Sind wir zu schnell, weil wir dann morgen eben das Risiko haben, dass wir zu viele Leute haben? Ja, was dann auch nicht nur betriebswirtschaftlich immer schwierig ist, sondern wenn du jemanden einstellst und der hat keine Projekte, das ist halt toxisch sowas. Ja, also das heißt, du hast ja eine Verantwortung, wenn du jemanden einstellst, dass du dann auch eine hohe Chance hast, dass du ein Projekt bekommst und solche Themen. So, das ist dieses Geschwindigkeitsthema. Und das verbunden eben für mich, also das ist auch vielleicht die Herausforderung oder das Spannende daran ist, wir reden hier viel über Technologie und AI, am Ende vom Tag ist alles People-Business. Ich habe einen Stil, dass ich eigentlich diese unternehmerische Denke in diese Business-Units gebe. Das heißt, ich will lauter Unternehmer. So, und das System, glaube ich, ist extrem stark, wenn das funktioniert. Wenn du lauter Unternehmer hast, das heißt kein zentralistisches Hiring Board bitte, sondern diese Unternehmer entscheiden, wann sie einstellen, wie sie einstellen. Und natürlich haben die Plan, Aber der Plan ist ja dazu da, dass ich den verifiziere über das Jahr und natürlich das dann anpasse. Also das ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften. Mhm. So, das heißt, du brauchst dann Unternehmer, das heißt, du brauchst ein gutes Gefühl, ich mache das jetzt, das wäre mit 2 Jahre, dass du so ein Team zusammenbringst, das dein Spielsystem spielen kann. Und das ist total wichtig. Das geht jetzt nicht um gut oder schlecht. Ja, ob das jetzt gute oder schlechte Leute sind erstmal, sondern sind es Leute, die passen in dein Spielsystem. Jetzt kommt die zweite Fähigkeit, die ich mal hatte, bevor ich in die IT-Branche gehe, nebenbei, das ist Handball. Und ich war auch Handball Trainer. Mhm. So, und dann spielst du ein Spielsystem. So, und dann hast du eine gewisse Vorstellung, wie deine Leute spielen. Ja, also jetzt Handball kennen weniger, aber wenn ich jetzt Fußball nehme, du kannst ein Spielsystem spielen wie ein Jürgen Klopp, das mehr über Motivation kommt. Ja, also unter anderem, oder du hast halt ein perfektes, ausgeklügeltes System, wahrscheinlich wie so ein Pep Guardiola, wo alles sehr stark definiert ist und jeder seine genau weiß, was er machen muss. So. Also, so, und jetzt sind ja beide Systeme erfolgreich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein System, dann brauche ich eben die Spieler, das sind dann meine Leader erstmal, die es natürlich dann auch in ihre Teams entsprechend weitergeben, das ist auch klar, aber erstmal meine Leader, die entsprechend dieses Spielsystem spielen müssen. Und in meinem System hast du halt ein System, das mehr darauf beruht, dass du gewisse Freiheit gerade hast. Ja? Und es passt jetzt wieder schön zu so einem modernen Fußballspiel oder einem modernen Handballspiel, da geht es ja manchmal viel mehr darum, das sieht manchmal aus wie so Rasenschach. Ja? Wer macht den ersten Fehler? Ja. So, also brauche ich ein System, wo die Leute selber agieren und wissen, zur Not müssen sie jetzt da oder dahin und es hat alles vorgegeben. Aber wenn sie es natürlich nicht machen, wird es natürlich schnell dünn. Also wie kriegst du die richtigen Leute? Wie hast du so eine Mischung aus Motivation? Weil das natürlich nur funktioniert, wenn du die Leute, gibt es ja das schöne Wort, empowerst. Ja, und auf der anderen Seite brauchst du natürlich trotzdem die Fähigkeit, dass du merkst, wenn was nicht funktioniert, dass du in irgendeiner Weise dann da reingehst. Ja, das ist irgendwie ein typischer, glaube ich, ein Job auf einer gewissen Hierarchieebene, dass du halt dich, ob das immer so richtig ist, weiß ich manchmal nicht, habe ich auch schon oft über nachgedacht, aber du kümmerst dich immer um die Sachen, die halt, wo du potenziell gerade eine Herausforderung hast. Ja, und dann ist ja die Kunst zu sagen, braucht jetzt jemand mehr Enablement, ja, musst du den mentoren oder wo ist vielleicht auch ein Thema, wo du sagst, da sind vielleicht Sachen nicht ganz klar, die du klarstellen musst. Bis dahin manchmal, dass du natürlich auch ehrlicherweise sagen musst, das ist vielleicht ein super Stürmer, also ich sage jetzt Beispiel Sport nochmal, aber vielleicht ist er jetzt nicht für das Spielsystem der richtige Stürmer und sowas. Und das ist, glaube ich, wenn du jetzt sowas machst, wie ich seit etwas mehr wie 2 Jahren, habe ich jetzt so ein Team, das ich genau so aufgestellt habe, aber das ist natürlich was jetzt kommt wieder deine Frage von vorher, von Zeit. Da bin ich natürlich wieder so vom Typ her einer, der das eher relativ schnell machen will, aber sowas dauert einfach, ja. Bis so ein System entsteht und bis die Leute sich verstehen, bis auch das Vertrauen da ist, ja. Vertrauen ist ja so ein einfaches Wort, aber ich glaube, Vertrauen ist was man sich erarbeitet gemeinsam. Ja. Weil Vertrauen entsteht ja dann, wenn es auch mal kritischer ist und man damit umgehen kann zwischen inhaltlichen Themen und personell, oder wenn es wird immer persönlich, aber dazu unterscheiden.
Ja. Okay. Und ist es Bauchgefühl, dass man dann weiß, ob das die richtige Person für mein Team ist, um bei dem Vergleich zu bleiben? Oder wie gehst du da vor? Also woher weißt du das, was sozusagen da in deinem Assessment Center
wir machen jetzt keine Assessment Center, den Mittelständler.
Aber damals sozusagen in deinem, ne? Da wusste der ja auch, dass du ins Team gut passt. Ist das dann Bauchgefühl oder wie
stellt man das? Ich glaube, es ist ehrlicherweise schon ein bisschen Erfahrung, aber es bleibt immer ein bisschen Try and Error.
Ja, okay.
Also du hast halt am Anfang, gehst du die Reise und du hoffst, und das wird, glaube ich, im Laufe so einer Karriere auch kleiner, die Streuung. Du hoffst, dass du eine kleine Streuung hast, ja. Und dann musst du halt Mechanismen haben, wie du schnell relativ schnell dieses Gefühl hoffentlich positiv verstärkst, dass es so funktioniert. Viel mit den Leuten reden, ganz arg wichtig, weil es entstehen so schnell immer Missverständnisse und dieses klassische dann mit Mail schreiben abends um 22:30. Die gehen immer nach hinten los, schreib die nicht, sondern ruf am nächsten Tage an und sag, du, das beschäftigt mich jetzt. Wir haben da ein Thema, das müssen wir einfach mal aussprechen, jetzt eine Viertelstunde. Dass man einfach die Chance hat, die Themen auszusortieren. Und dann ganz viele klären sich ja, weil es einfach Missverständnis ist und jeder liest halt so eine Mail völlig anders. Und wenn du sprichst, also ich glaube, deshalb bin ich auch froh, dass wir uns jetzt hier sehen, du kannst halt aufgrund der Reaktion von jemandem viel, viel besser sofort merken, wie kommt das jetzt an, kommt das vielleicht falsch an, musst du das jetzt nochmal anders formulieren etc.
Guter Tipp. Ja, sehr, 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 sehr guter Tipp. Ja, wo wir schon beim Tipp sind, wenn man mal so durch deinen Tag oder durch eine Woche oder durch so einen Monat oder sogar ein Jahr durchgeht, was sind so Routinen, Erfolgsrezepte, die du hast, die sind fest verankert und die machen oder die sind für dich sehr wichtig?
Also ich glaube, das muss jeder für sich selber rauskriegen. Ich bin schon jemand, der relativ strukturiert ist. Also ich habe zum Beispiel so eine Regel für mich, ich muss immer alle meine Mails sehen in meiner Inbox, sonst werde ich unproduktiv.
Okay.
Das heißt, ich spätestens am Abend oder allerspätestens am nächsten Morgen räume ich immer alles auf und strukturiere mir den Tag. Also was ich jetzt nicht mag und ob das jetzt ein Erfolgsrezept ist, weiß ich nicht, aber es ist für mich wichtig. Was ich nicht mag, ist, wenn ich so unstrukturiert in so einen Tag rein stolpere, habe schon das erste Meeting oder das fahre irgendwo hin und ich habe mir den Tag nicht so vorsortiert. Ja. Also finde ich furchtbar. Hat aber mit dem Mailsystem zu tun, dass ich das dann einfach sehe und irgendwie weiß, was da passiert und ich das dann natürlich dann auch priorisieren kann. Und das ist ja dann, die Fähigkeit ist dann, glaube ich, eher zu sagen, ich habe das jetzt gelesen, das ist aber trotzdem was für heute Abend oder morgen früh, wenn ich in Ruhe abarbeite und solche Themen.
Okay.
Das ist ein Thema, was ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt für mich eine persönliche Entscheidung, ob die gut oder schlecht ist. Ich bin schon immer irgendwie aktuell.
Okay.
Also auch wenn ich in Urlaub gehe, gucke ich schon, was passiert. Und das ist jetzt kein Erfolgsrezept, ist jetzt ganz wichtig zu sagen, Das ist für mich, ich habe für mich erkannt, dass mir das besser geht. Ich habe mich 2-3 Mal richtig gezwungen, im Urlaub diese Mails nicht zu lesen. Es war der schlimmste Urlaub meines Lebens, weil ich immer aus dem Eck in dieses Ding gestarrt habe. Und so. Was du natürlich lernst im Laufe der Zeit, dass du klar sagst, du bist im Urlaub, du antwortest keine Mails, du hast vielleicht einen, dem du es dann schickst, weil wenn du antwortest, war es das mit dem Urlaub? Ah, Chef ist ja online, jetzt geht's. Also das ist dann schon wichtig, aber ich will nur zum Beispiel sagen, mir ist lieber, ich lese einmal am Tag, was Sache ist, wie dass ich dann irgendwie so einen Berg in meinem Gedankenwelt aufbaue und nicht weiß, was da was da entsprechend passiert. Was ist noch Erfolg? Erfolg, glaube ich, ist Reflexion.
Okay.
Also diese Ehrlichkeit, dass du halt entscheidest und du hast halt eine gewisse Trefferquote und du bist dann halt wahrscheinlich erfolgreich oder du bist dann erfolgreich, wenn du halt mehr richtig entscheidest wie jemand anders. Ist ja immer so, wir denken immer so perfekt in Deutschland. Ich sage meinem Team immer, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nur ein bisschen besser sein wie der Wettbewerb. Es ist doch viel einfacher, wie sich das perfekt vorzunehmen. Ja? Und ich glaube, jetzt wieder in unserer Branche, in dieser Innovationsbranche, ist es eine ganz große Kunst, Dinge anzufangen und dann zu erkennen, wo war jetzt das zwar eine gute Idee, aber so funktioniert es nicht, ich muss sie adaptieren. Und jetzt kommt das ganz auch Schwierige bei uns in der Branche, fängt nicht nur bei unserer Branche, auch zu sagen, das war nichts, wir stoppen das jetzt. Mhm. Also Fokus ist, glaube ich, die größte Kunst des Managements, weil, oder vielleicht auch bei mir, weiß ich nicht, weil natürlich Fokus heißt ja, Dinge stoppen und Dinge nicht mehr machen. Und das, glaube ich, das ist eine harte Schule, die ich mal gehen muss. Und viele Leute, die man, wenn man irgendwie so mit seiner Lauf seiner Karriere, schaut man sich ja auch von anderen was ab, ja. Und viele, die erfolgreich sind, die können Fokus, meines Erachtens, ja.
Das ist so. Sehr, sehr gute Tipps. Herzlichen Dank dir schon mal dafür. Du meinst noch, du liest in der Früh und schaust immer, dass du neue Sachen, was liest du so oder woher kriegst du deine Informationen her?
Social Media in Zwischenzeit.
Ja, wirklich. Ja,
also es gibt 2 Dinge. Ich benutze in Zwischenzeit nicht mehr einen klassischen Webbrowser, sondern natürlich eines der AI-Tools, das ich jetzt nicht sage. Und frag das was und sag, mich interessiert jetzt irgendwie was. Also das sind manchmal so ganz stumpfe technische Sachen. Wenn ich irgendwie, jetzt habe ich es drauf, aber ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich irgendwie nicht mehr abgespeichert habe, was war jetzt nochmal serverless? Also nur so ein Beispiel.
Oder ja, klar.
War jetzt nochmal Dora? Und dann gebe ich das ein. Und in der Zwischenzeit finde ich das super. Du kriegst so super kurze Videos. Dann lässt dir irgendeinen von irgendeinem Wettbewerber oder auch egal von wem, lässt du dir dann irgendwie in 90 Minuten so Dora für Dummies erklären oder Dora serverless für Dummies. Ja. Und dann kann ich das so einordnen, dass es in mein Business wieder passt. Ja, und das eine. Und das andere ist natürlich, ich glaube, ist natürlich, dass ich brutal viel lese, was die anderen machen.
Okay,
man neigt ja immer dazu zu meinen, man weiß es selber. Und ich bin zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Fan, und das habe ich bisher aus meiner Großkonzernprägung, war ja IBM davor und Telekom, das ist also auch, aber auch super führend, ist gar nicht die Aussage, aber da hast du natürlich einen ganz anderen Art zu arbeiten, weil du dann oft so diese Offsite-Sessions machst.
Ja.
Und ich habe da mal einen Artikel gelesen, den fand ich irgendwie schon ziemlich treffend. Das Risiko ist, wenn du dann 2 Tage oder 3 Tage zusammensitzt, dann erklärst du dir so lang gegenseitig die Welt, bis du dann alle, bis dann alle aus dem Raum rauskommen und meinen, das ist jetzt die Welt, ist er aber nicht. Ja? So, deshalb zu gucken, was die anderen machen, ja, der Stil ist breit, warum denn nicht? Ja? Mhm. Oder auch natürlich extrem viel von den Kunden. Wir haben letzte Woche einen großen Kundenevent gehabt in Frankfurt. Und ich habe dann die Chance genutzt und habe vorher eine Kundenumfrage gemacht.
Okay.
Und sage, jetzt sei doch mal ehrlich, sag doch mal, wie seht ihr uns? Ja?
Okay.
was ist das Gute und was ist das Schlechte an uns. Und habe das dann eigentlich auch als Eröffnung gemacht, weil wir haben gesagt, wir machen keine eigenen Vorträge, wir lassen nur Kunden gegenseitig praktisch erklären. Und das Einzige, was ich gesagt habe, weil wenn ich schon frage, haben sie ein Anrecht darauf, dass ich Feedback gebe. Und das ist natürlich super sowas. Mhm. Ja. Jetzt war das sehr positiv, liegt natürlich ehrlicherweise auch daran, ein Kunde, der zu deinem Event kommt, hat eine positive Grundeinstellung, klar.
Stimmt,
ja. Aber trotzdem war das ja gespiegelt und es hat schon ziemlich gut getroffen, was ich jetzt auch erwarten würde als Feedback.
Okay.
Und das hilft ja halt zu adaptieren. Und zweites Wichtige, das hilft nicht nur mir, das hilft natürlich meiner Mannschaft. Weil was gibt es besser, wenn ich ein Kundenfeedback nehmen kann und sagen, guck mal Leute, an der Ecke müssen wir noch arbeiten. Das sagen unsere Kunden, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern es ist einfach das Feedback der Kunden. Das hilft natürlich, ja, dann im Unternehmen Dinge zu beschleunigen oder umzusetzen.
Ja. Okay. Zwei Fragen habe ich noch, da sind wir schon am Ende. Die eine Frage ist, was würdest du machen, wenn man dir die Businesswelt verbieten würde, Geschäftswelt verbieten würde? Wäre es dann wieder Wein? Oder wäre auch noch Business, aber gibt es da irgendwas?
Also ich glaube, ich müsste was machen erstmal. Die erste Antwort, ich glaube, das Wein-Thema ist jetzt doch zu lange, sind doch zu lange die 2 Jahre rum. zumal jetzt das, die Option wäre ja, du machst Weinhandel, dann bist du wieder Business, darf ich ja nicht, habe ich verstanden.
Richtig.
Oder du machst selber Wein, ist aber auch Business. Ist vielleicht auch ein bisschen rum das Thema. Ich würde vielleicht, also ich habe gerade eben in der Familie die Situation, dass eben altersbedingt bei meinen Eltern da viele Dinge passieren und ich finde die Leute wahnsinnig super, die in der Ecke arbeiten. Mhm. Ja, so jetzt soll das nicht so toll anhören, das ist jetzt irgendwie so ein tolles Thema, aber das hat mich die letzten Wochen, Monate schon beschäftigt, ja, weil die natürlich jetzt andere Gehälter, vielleicht nicht die Chefärzte, aber die anderen in der IT, wie die Leute in der IT-Branche haben und so. Man, das sind eigentlich schon tolle Leute und wird eigentlich wenig gewertschätzt oder sowas. Also sowas vielleicht mal zu machen. Mhm. Weil ich war das letzte Mal sowas gemacht habe, ich habe Zivildienst gemacht, ja, da hatte ich das ein bisschen miterlebt, weil im Altersheim damals. Also so in die Richtung vielleicht mal nochmal was zu machen. Aber grundsätzlich müsste es mich ausfüllen.
Ja.
Also das glaube ich, deshalb, ich würde das verhandeln mit dir, ob ich nicht doch Business machen
darf. Ja, okay. Auch Form. Ja. Okay. Prüfen wir nochmal. Super. Ja. Wenn du jetzt die Chance hättest, jede Woche C-Levels zu interviewen, was würdest du noch fragen oder habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was noch im Podcast gehört?
Ich glaube, C-Levels haben ein extrem hohes Mitteilungsbedürfnis. deshalb, glaube ich, läuft das wahrscheinlich immer sehr stark von allein. Was ich schon immer was mich immer sehr interessiert, also gerade wenn ich eben mit Peers rede, also wenn die IT-Unternehmertage, Strategietage waren in Hamburg, treffe ich halt viele, die halt gleiche Business haben, so diese, dann frage ich die natürlich komplett aus, was mich gerade beschäftigt.
Ja.
Utilization, wie machst du Integration? also das wäre das für mich dann eine sehr, sehr konkrete Diskussion. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, heute Morgen auf der Herfahrt habe ich das eine oder andere einen Podcast gelesen. Ist natürlich schon super, wenn du von anderen Branchen was hörst, weil du hast zwar ein paar ähnliche Dinge, aber du lernst da natürlich auch wieder wahnsinnig viel, weil die halt eine andere Denke haben teilweise. Also die sind vielleicht manchmal eher verwirrt von diesen High-Speed-IT-Lern. Ja. So, und das ist natürlich dann schon auch wichtig, glaube ich.
Ja. Ja. Cool. Ja, du, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das hat mega Spaß gemacht. Wir sind schon am Ende und danke dir.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Danke. Perfekt. Dir. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, jeder, der zugehört hat, hatte auch Spaß. Alle, die jetzt noch meine Stimme hören, haben das ja bis zum Ende durchgehört. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wie immer. Alles, was ihr zu Frank und zu mir wissen wollt, findet ihr unten in den Shownotes im Podcast. Ihr könnt da auch gerne mal auf unser LinkedIn-Profil oder auf die Company-Profile gehen im Web und schauen, wie ihr vielleicht auch mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Wir freuen uns über Feedback. Auf Spotify könnt ihr die einzelnen Episoden auch kommentieren und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesem Podcast ein Abonnement gebt, dann kriegt ihr jede Woche regelmäßig eine neue Folge in den Feed. Das Ganze ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Ich bin einerseits hier Host bei Behind the Sea, andererseits bin ich aber auch Direktor für IT- und Digitalthemen bei Atreus. Also wenn ihr gerade interimistische Aufgaben habt, das können so Sachen sein wie M&A-Projekte, Post-Merger-Integration, ganze Um- und Aufbauprojekte in einzelnen Organisationseinheiten, Systemeinführungen, also alles, was zeitlich begrenzt ist, kommt gerne auf mich zu. Manchmal finden wir eine Lösung im eigenen Netzwerk bei euch, in dem eigenen Unternehmen, durch das Gespräch. Oder wir haben einen sehr, sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool. Über 20 Jahre stecken da mittlerweile drin. Da findet man auch immer einen sehr guten Interim-Manager oder eine gute Interim-Managerin. Ich freue mich aufs Feedback und aufs nächste Gespräch mit dir, Frank.